Weihnachten gilt ja vielen als Fest der Kinder, wie man so sagt. Und da sind Oma und Opa dann oft höchstens Randfiguren, die sich gerührt an der Freude der Kleinen freuen. In der Bibel aber, da treffen wir ganz in der Nähe von Weihnachten auf zwei beeindruckende Senioren. Diese beiden älteren Menschen sind alles andere als Randfiguren und sie übernehmen in einer wichtigen Situation eine ganz wichtige Aufgabe. Es sind zwei anrührende Persönlichkeiten. Und wenn man das liest, würde man sie gern kennenlernen. Vielleicht gelingt das ja heute Morgen ein wenig, denn die beiden können uns helfen, den richtigen Zugang zum Weihnachtsfest zu finden. Gerade jetzt auf der Zielgerade, kommenden Samstag ist schon Heiligabend, das wird jetzt alles sehr schnell gehen. Und mancher sagt so, ach, ich habe noch so gar nicht den richtigen Zugang gefunden. Vielleicht können die beiden uns dabei helfen. Ihre Namen, Simeon und Hanna, diese Namen waren damals weit verbreitet in Israel, aber sie hatten doch eine wunderschöne Bedeutung. Simeon kann man übersetzen mit Gott hat gehört und Hanna kann man übersetzen mit Gnade. Gott hat gehört, Gnade. Beide in fortgeschrittenem Alter. Von der Frau erfahren wir sogar, wie alt sie zu diesem Zeitpunkt ist. Da nimmt Lukas also kein Blatt vor den Mund. Lukas 2, Vers 37, eine Witwe an die 84 Jahre steht hier. Klare Zahlenangabe. Ausführlicher beschrieben wird allerdings Simeon. Und darum gibt er unserer Predigt heute Morgen auch den Titel. Die Überschrift unserer Predigt wird lauten, der alte Mann und das Kind. Der alte Mann und das Kind. Wir werden die Hanna aber immer im Blick behalten, natürlich. Eine anrührende Situation ist es, die Lukas uns hier vor Augen führt. Und Sie haben den Text auf Ihrem Gottesdienstzettel. Ich möchte Sie einladen, das mitzulesen. Lukas 2, Abvers 25. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf die Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. In dem Kapitel hat Lukas schon deutlich gemacht, dass der Vater eben der Adoptivvater Jesu ist. Josef ist nicht der leibliche, nicht der wirkliche Vater, aber der Adoptivvater. So meint es Lukas hier auch, so hat er es vorher erklärt. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, lass uns verstehen, wie dein Wort unsere Situation trifft. Herr, und komm du uns nahe in dem, was du uns hier zeigst. Amen. Also wenn man aus diesem Text ein Gemälde machen würde, kann man sich ja ganz gut vorstellen, dann könnte dieses Gemälde wirklich den Titel tragen, der alte Mann und das Kind. Wir erfahren von Simeon zwar nicht das Alter, Aber es ist doch klar, dass er sich auf der Zielgerade seines Lebens befindet. Das sehen Sie in Vers 26. Ihm war ein Wort zuteil geworden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Herrn gesehen. Also es ist wahrscheinlich, dass er schon aufs Alter zugeht, sich im Alter befindet. Und dann noch mal deutlicher Vers 29, wo er sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Also jetzt kann ich in Frieden sterben. Das sind die ersten Worte seines Lobgebetes. Und in der berühmten lateinischen Übersetzung heißen diese ersten Worte nunc dimittis. Nunc dimittis. Nun entlässt du. Und davon hat dieses Lobgebet des Simeon auch seinen Namen erhalten. Nunc dimittis. Genauso wie im selben Kapitel das Lobgebet der Maria mit dem ersten lateinischen Wort berühmt geworden ist. Magnificat. Und das Lobgebet des Zacharias mit dem Wort Benedictus. Gelobt sei Gott. Und nun eben nunc dimittis. Auf der Zielgerade des Lebens. Und trotzdem ist Simeon so glücklich. Warum? Das hat mit diesem Kind zu tun. Das wird gleich deutlich werden, der alte Mann und das Kind. Sie ahnen es schon, wer sich ein wenig in Literatur auskennt, denkt da sofort an die berühmte Novelle von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer, The Old Man and the Sea, 1952 geschrieben, hat sicher mit dazu beigetragen, dass Hemingway 1953 den Pulitzerpreis und ein Jahr darauf sogar den Nobelpreis für Literatur erhielt. Die Geschichte spielt in Kuba und ist schnell erzählt. Und der alte Mann von Hemingway ist das Gegenstück zu dem alten Mann von Lukas. Der alte Fischer Santiago fährt seit vielen Wochen vergeblich aufs Meer heraus. Seine Kollegen machen sich schon über ihn lustig. Er wird ausgelacht. Allen will er es noch mal zeigen. Und deswegen steuert er weit hinaus in den Golfstrom, legt den besten Köder aus und tatsächlich beißt ein riesiger Schwertfisch an. Dieser Schwertfisch ist länger als Santiagos Boot. 2 Tage und 2 Nächte kämpft nun Santiago mit dem Fisch, um diesen Fang, der ihm über Wochen hinweg versorgen könnte, zu halten. Hält ihn an der Leine, seine Hand ist schon blutig gezerrt und zerschnitten von diesem Kampf, bei dem er den Fisch nicht von der Leine lassen will. Und schließlich kommt das Tier dem Schiff so nahe, dass er es harpunieren, dass er es erdolchen und an dem Boot festmachen kann. Jetzt bleibt der lange Weg zurück ans heimatliche Ufer. Und inzwischen ist er weit draußen auf dem Meer gelandet. Der getötete Fisch aber hinterlässt eine Blutspur. Die Haie wittern die Blutspur im Meer, sie verfolgen das Boot, sie verfolgen Santiago, sie verfolgen diesen Fisch und versuchen ihn dem Fischer gewissermaßen wegzunehmen. Sie fressen an diesem Fisch, sie bedrohen sogar das Leben von Santiago. Er kämpft. Um so viel wie irgend möglich von diesem Fang mit nach Hause zu bringen. Aber die Haie sind gnadenlos, sie zerfressen alles. Und als Santiago kurz vor dem Zusammenbruch, auch kurz vor der psychischen Totalermüdung, den heimatlichen Strand von Havanna erreicht, bringt er was mit nach Hause? Gerade das Skelett dieses Riesenfisches. Alles umsonst. Und er trägt das Skelett an Land. Eine tragische Figur. 2 krasse Gegenpole. Der Santiago von Hemingway und der Simeon von Lukas. Natürlich im Unterschied zu Lukas Simeon ist Hemingways Santiago nur eine Kunstfigur. Aber eine Kunstfigur, die das Leben vieler Menschen in dieser Welt verkörpert. Vieler alter Menschen. Sie haben sich abgerackert. Und mühsam umklammern sie ihren Schwertfisch, den Ertrag ihres Lebens. Was wird bleiben? Und es zerrinnt ihnen doch zwischen den Fingern. Die Haie fressen alles auf. Und am Ende bleibt nichts übrig als das Skelett ihrer Träume. Rackern, kämpfen und am Ende doch verlieren. Ist so das Leben? Wie viel von Hemingways persönlicher Hoffnungslosigkeit mag bereits in diesem Santiago liegen? Zu dem Zeitpunkt 1952, als er es schreibt, ist Hemingway ja noch gar nicht so alt. In den 50ern, eben 53 Jahre, er hat trotzdem schon viel hinter sich. Er lebt bereits in 4. Ehe. Er hat viel Zerstörung angerichtet und Unglück erfahren. Und trotz der großen Preise, die er kurz danach bekommen wird, sogar den Literatur-Nobelpreis, verdüstert sich sein Leben immer mehr. Der alte Mann und das Meer wird seine letzte große Veröffentlichung bleiben. Das ist interessant. Danach kommt nicht mehr viel. Das Buch über Paris wird er nie zu Ende schreiben. Und vom Nobelpreis 1954 bis zum Selbstmord 1961 sind es dann noch 7 quälende Jahre. Und wenn man heute noch etwas von Hemingway zitiert, dann meistens sein berühmtes Wort der Verzweiflung: Mein Leben ist ein dunkler Weg, der nach nirgendwo führt und wieder nach nirgendwo, immer und ewig nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Die Zukunft ein dunkles Loch. Was für ein Gegensatz, der alte Mann und das Meer, der alte Mann und das Kind auf der anderen Seite. Totale Hoffnungslosigkeit hier, gespannte und geradezu fiebrige Erwartung dort. Wenn Sie Hemingway lesen, werden Sie trübsinnig. Lassen Sie es heute lieber sein. Wenn Sie Lukas lesen, und das wollen wir ja tun heute Morgen, dann werden Sie hoffentlich mit hineingezogen in diese frohe, in diese erleichterte Erwartung. Und das ist das Erste, was wir bei diesen beiden Senioren finden, Simeon und Hannah, was wir von ihnen lernen können: alt und trotzdem erwartungsvoll. Also mein Grundmuster heute bei der Gliederung wird sein: alt und trotzdem, Punkt, Punkt, Punkt. Und der erste Punkt: alt und trotzdem, erstens erwartungsvoll. Oder wir könnten auch sagen hellwach. Das wird in den Versen 25 bis 27 deutlich bei Simeon. Ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Er wartet auf den Messias. Und wir fragen, was macht den Simeon so, wie er ist? Was prägt sein Leben? Was bestimmt ihn? Und da stellen wir fest, in den ersten 3 Versen taucht jeweils der Heilige Geist auf. Der Heilige Geist war mit ihm, Vers 25. Ihm war ein Wort vom Heiligen Geist zuteil geworden, Vers 26. Und er kam auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel, Vers 27. Das macht ihn aus. Und wir stutzen zunächst und sagen, warum ist doch noch vor Pfingsten? Der Heilige Geist ist doch auf die Gemeinde erst an Pfingsten gekommen, von Jesus geschickt worden, nachdem Jesus selbst in die für uns noch unsichtbare ewige Welt Gottes zurückgegangen war, in den Himmel. Simeon gehört doch eigentlich streng genommen noch zum Alten Testament heilsgeschichtlich. Was macht hier der Heilige Geist? Nun, erst seit Pfingsten gilt, dass jeder Gläubige vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass Gott durch den Heiligen Geist in unseren Herzen lebt. Das ist wahr. Aber im Alten Testament hat der Heilige Geist auch schon gewirkt. Er ist ja eine Person des dreieinigen Gottes. Und wo Gott ist, ist natürlich auch der Heilige Geist. Am Anfang lesen wir, dass er sogar bei der Schöpfung dabei war. Wie genau er im Einzelnen wirkt, ist systematisch im Alten Testament noch nicht so ausgeführt, noch nicht so erklärt. Aber auch im Alten Testament konnte keiner aus eigener Kraft seine Schuld einsehen. Als David erkannte, dass er gesündigt hatte, hat ihn davon Gott überführt durch den Heiligen Geist. Und offensichtlich gab Gott den Heiligen Geist auch als eine besondere Vollmacht für bestimmte Zeiten und für bestimmte Aufgaben. Da haben wir etliche Beispiele aus der Bibel, wo Gottes Geist einen Menschen besonders bevollmächtigt. Und im Neuen Testament gibt es dann eine Steigerung, wie der Heilige Geist nah ist, wie er da ist in den Gläubigen. Von jetzt an ist er unser ständiger Begleiter. Der Jesus hat gesagt in Johannes 14, Vers 7, der Heilige Geist bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist nochmal eine bedeutende Steigerung für uns. Er wird in euch sein, beständig. Und ein Ausleger hat das so zusammengefasst, er hat gesagt, im alten Bund war der Heilige Geist als Person gegenwärtig bei den Gläubigen. Aber im neuen Bund ist seine Gegenwart sogar in denen, die glauben. Und er wirkt in einer Weise, wie er es vorher nicht getan hatte. Also eine deutliche Steigerung der Nähe, der beständigen Verbundenheit. Das heißt, wir als Christen, als Menschen des Neuen Testaments dürfen mit dem Heiligen Geist noch ganz anders verbunden sein als Simeon. Und dem Heiligen Geist geht es ja nicht um sich selbst. Dem Heiligen Geist geht es um uns mit Jesus zu verbinden. Jesus ist durch den Heiligen Geist bei uns. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus groß zu machen. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns sein Wort aufzuschließen. Er ist bei uns. So. Und dennoch, also man müsste sagen, wie viel mehr sollten diese Früchte bei uns erkennbar sein, die wir noch ganz anders mit dem Heiligen Geist verbunden sind, als Simeon es damals sein konnte. Und dennoch war der Heilige Geist schon für Simeon die treibende Kraft seines Lebens. Der Heilige Geist war nicht irgendwie eine mystische Erfahrung, sondern der Heilige Geist war bei ihm. Das heißt schlicht, Simeon lebt in einer persönlichen Beziehung mit dem Gott der Bibel. Das heißt es. Das heißt nicht, dass er von irgendwelchen mystischen Kräften getrieben wird, sondern er lebt durch den Heiligen Geist in einer persönlichen Beziehung mit dem Gott der Bibel. Und darum gibt Lukas uns, noch bevor er die Sache mit dem Heiligen Geist schreibt, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, noch eine andere Information über Simeon, die untrennbar damit zusammenhängt. Wie wird er beschrieben? Hier steht in Vers 25, er war gerecht, er war fromm und gottesfürchtig. Fromm heißt eigentlich wörtlich übersetzt gerecht. Und wie wird man gerecht? Auch im Alten Testament? Dadurch, dass man Gott glaubt. Steht schon in 1. Mose 15. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also dieser Simeon hat geglaubt. Er hat dem lebendigen Gott geglaubt und vertraut, was er in seinem Wort gesagt hat. Und darum war er gottesfürchtig, wie hier steht. Das klassische griechische Wort dafür meint eigentlich sorgfältig, sorgfältigst. Er war sorgfältig darauf bedacht, Gott ernst zu nehmen. Ernster zu nehmen als jeden anderen. Er wollte seinem Schöpfer dienen. Sorgfältig. Er liebte das Alte Testament. Er kannte die Propheten. Er wusste, Gott hat noch so viel mehr versprochen, als bisher gezeigt wurde. Er wird sich noch ganz anders und viel deutlicher auf dieser Welt offenbaren und präsentieren. Und darauf gehen wir zu. Und dann hatte Gott für diesen alten, gläubigen Mann noch eine besondere Aufgabe vorgesehen. Und das ließ er ihn auf eine besondere Art und Weise erfahren. Das ist interessant. Sie wissen, damals war die Bibel ja noch nicht abgeschlossen in dieser Übergangszeit. Das Neue Testament war ja noch am Entstehen. Und darum redete Gott in dieser Übergangszeit gelegentlich durch besondere Offenbarungen. Und eine solche besondere Offenbarung richtete er auch in den Simeon. Das steht hier in Vers 26. Also er hatte dem Simeon gesagt, dass er noch leben würde zur Zeit, da der Messias kommen sollte. Also der, auf den mein Volk seit Jahrhunderten wartet, wusste Simeon, der wird zu meinen Lebzeiten noch kommen. Was für eine Aussicht. Das wäre so, als wenn Gott uns gesagt hätte, bevor wir sterben, wird Jesus wiederkommen. Das würde uns auch enorm motivieren. So, und weil nun Simeon seinem Gott vertraute, weil er dem glaubte, darum hat er gespannt gewartet. Erwartungsvoll, auch als die Jahre vergingen, wir wissen nicht wie viele, wir wissen nicht wie lange vorher er diese Verheißung bekommen hatte. Vielleicht hat er manchmal auch gezweifelt. Vielleicht hat er manchmal gesagt, ob ich Gott da richtig verstanden habe, ob ich mich vielleicht getäuscht habe. Wir wissen es nicht, aber er war treu, er war erwartungsvoll. Der lebendige Gott, der sein Leben festgehalten hat, der hat ihm auch seinen Glauben bewahrt. So will er es auch mit uns machen. Und darum blieb Simeon auch mit zunehmendem Alter erwartungsvoll. Von Hannah wird das nicht ausdrücklich gesagt, dass sie wartete, aber es lässt sich ablesen an ihrem Verhalten. Wenn Sie mal zu Vers 37 gucken, da steht, sie war eine Witwe, 84, also sie war wirklich nicht mehr die Jüngste. Und da steht, sie wich nicht vom Tempel. Sie ließ keinen Gottesdienst aus. Sie war treu, das war ihr Leben. Sie war noch genauso so feurig in ihrem Glauben, wie sie in jüngeren Jahren gewesen war. Erwartungsvoll. Auch bei Hannah, denke ich, können wir das sehr deutlich sehen. Sie lebt hingegeben für Gott. Der Dienst im Tempel ist für sie nicht so eine traditionelle, religiöse Beschäftigungstherapie, weil sie nichts Besseres zu tun hat als ältere Frau, sondern das war ihr Leben, hingegeben. Und so kann nur der Gott dienen, der erwartungsvoll vor ihm lebt. Und seht, das ist das Erste, worin die beiden uns ein Vorbild sein können. Sie warten darauf, dass Gott eingreift. Sie warten darauf, dass er seine Versprechen wahrmacht. Sie rechnen damit, dass der Messias ihnen nahe kommt, dass er in ihre Situation hineinkommt. Und das möchte ich uns fragen, liebe Adventsgemeinde hier in Hannover, wie sehr warten wir? Was erwarten wir von Gott? Was erwartest du von Gott? Wie sehr rechnest du tagtäglich mit ihm, mit seinem Eingreifen? Damit, dass er wirklich auf dein Leben sieht, dass er eingreifen kann. Wie sehr rechnest du damit? Wie sehr wartest du darauf? Ich denke, wir haben es doch noch viel besser. Wir müssen nicht mehr wie diese beiden Senioren darauf warten, dass der Messias überhaupt kommt. Er ist ja gekommen. Das dürfen wir wissen. Wir dürfen erwarten, dass er, der gekommen ist, in unsere Lage eingreift. Wir dürfen erwarten, dass er treu ist. Nicht immer handelt er so, wie wir uns das vorstellen, aber er ist treu. Das dürfen wir erwarten. Und wenn wir erwartungsvoll sind, wird das sehr stark die Art und Weise beeinflussen, wie wir beten. An unserem Gebet wird man ablesen können, oder zumindest Gott ablesen können, wie sehr wir warten, wie sehr wir darauf bauen, dass er eingreift, wie sehr wir das erhoffen. Überprüft doch mal eure Gebete daraufhin. Und dann kommt der größte Tag im irdischen Leben dieses alten Mannes. Der Tag, an dem er in die Geschichte eingeht. Der Tag, an dem aus dem frommen Simeon der alte Mann mit dem Kind wird. Und Gott sorgt dafür, wir wissen nicht, wie er das gemacht hat. Lukas ist ja immer sehr knapp mit seinen Beschreibungen. Er malt nicht aus, er ist nicht ausführlich, sondern er schildert mit kurzen, knappen Strichen das Wesentliche. Typisch. Und so schildert er hier, wie die beiden dann eben zusammentreffen, Vers 27. Er kommt auf Anregung des Heiligen Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht nach dem Gesetz, da treffen sie eben zusammen. Diese junge Familie und der alte Mann. Und wir fragen natürlich, was wollen Maria und Josef ausgerechnet im Tempel? Nun, nach dem jüdischen Gesetz, wie hier steht, durfte eine Mutter, die einen Sohn geboren hatte, 40 Tage lang nicht am öffentlichen Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Das waren die sogenannten Tage ihrer Reinigung. Am achten Tag die Beschneidung und 40 Tage nach der Geburt, also nochmal gut 4 Wochen später, hatten dann fromme jüdische Eltern bei ihrem ersten Kind einen wichtigen Termin im Tempel. Das schildert Lukas alles ab Vers 22. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das im Einzelnen uns anzugucken, aber Lukas sagt im Vers 22, sie mussten ihr Kind darbringen. Das heißt, sie wollen Gott sagen, Herr, wir wissen, dass dieses Kind dein Geschenk ist. Wir wissen, dass es eigentlich dir gehört. Wir legen es dir hin. Und da schlägt die Stunde des Simeons. Und obwohl die drei sich ja vorher nicht gesehen hatten, oder die vier, Maria, Josef, Jesus und Simeon, weiß er sofort, dieses Kind, das ist es. Das ist der, auf den ich so lange gewartet habe. Endlich ist er da. Mein langes, langes Warten ist ans Ziel gekommen. Sie merken das an diesen Versen hier. Simeon weiß sofort, dass er den Richtigen hat. Vers 28, da nahm er ihn auf seine Arme. Er greift sofort zu, er sagt, das ist er. Der ist's. Die Hirten haben es sofort gewusst, als sie da waren. Die Weisen haben es sofort gesehen. Das ist ein Geheimnis. Sie sehen ja alle nur ein Kind erstmal. Aber sie wissen, er ist's. Und wenn wir das lesen, dann spüren wir förmlich die Erleichterung. Dann spüren wir den inneren Frieden, der Simeon in diesen Augenblicken erfüllt. Sehen Sie Vers 28. Dann nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, nunc dimittis, wie du gesagt hast. Es ist kein Zufall, dass Lukas ausgerechnet in dieser Szene vom Messias als dem Trost Israels spricht. Es gab ja viele Titel für den Messias, aber ausgerechnet hier spricht er vom Trost Israels. Und das ist das Zweite, was diesen alten Mann kennzeichnet. Alt und trotzdem erwartungsvoll und zweitens alt und trotzdem getröstet. Alt und trotzdem getröstet. Wie viel Trostlosigkeit begegnet uns gelegentlich? Nicht nur, aber viel bei alten Menschen. Wie viel Bitterkeit. Wie viel Enttäuschung. Wie viel Zynismus auch, in den sich manche flüchten. Hemingways Alter Mann und das Meer lassen grüßen. Ein Dokument der Trostlosigkeit. Der alte Mann und das Meer ist ein Dokument der Trostlosigkeit. Sie alle merken, dass das stimmt, was man als Sinnspruch mal jemanden in eine Garage aufgehängt hat. Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen. Aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen. Jede Stunde voller Glück musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Das ist etwas platt gedichtet, aber trotzdem wahr. Was bleibt? Und dann wird aus dieser Erkenntnis dann oft Härte. Eine eigentümliche Härte, die manche alte Menschen kennzeichnet. Eine Verbissenheit, eine Unzufriedenheit. Gibt's auch bei jungen Leuten, natürlich. Streitsucht. Ungetröstet. Und wie viel Trost finden wir dagegen bei Simeon? Lesen Sie sich diese Zeilen immer mal wieder durch. Die Szene ereignet sich wahrscheinlich an der Ostseite des Tempels, am sogenannten Nikanor-Tor, an der schönen Pforte. Nach jüdischer Überlieferung haben dort junge Eltern das Reinigungsopfer gebracht. Dort treffen diese ungleichen Zeitgenossen also zusammen. Und der alte Mann nimmt das Kind auf den Arm. Und er weiß, das ist mein Trost. O, du mein Trost und süßes Hoffen, hätte er auch singen können mit der berühmten Arie. Das ist der, auf den ich mein Leben lang gewartet habe, auf den ich mein Leben lang gehofft habe. Und jetzt ist er da. Der Trost Israels, das war eines der schönsten Bilder für den Messias. Und deshalb haben manche Rabbis vom Messias auch gesprochen als von dem Menachem, dem Tröster Menachem. Mancher berühmte israelische Politiker hieß Menachem, Menachem Begin zum Beispiel. Vor allem der Prophet Jesaja hatte immer wieder davon gesprochen, wenn der Retter kommt, dann wird er uns trösten. Er wird uns trösten, wie uns noch nie jemand getröstet hat. Jesaja 40, da beginnt ein großer Abschnitt, der immer wieder vom Messias redet. Und gleich am Anfang nennt Jesaja das Motto, unter dem der Messias antreten wird. Jesaja 40, lesen Sie mal ab Jesaja 40, diese Kapitel in dieser Weihnachtszeit. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. So geht es los, Jesaja 40. Und dann später, Jesaja 61, Vers 2 und 3, der Messias kommt, um zu trösten alle Trauernden. Um zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche gegeben wird, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes. Getröstet. Das ist Gottes Versprechen. Das kennt Simeon, darauf wartet er. Vielleicht sehen Sie sich ja auch nach Trost. Vielleicht sind Ihnen ja gerade in diesen sogenannten besinnlichen Tagen alte Wunden wieder schmerzlich bewusst geworden oder aufgeplatzt, wo Sie verletzt wurden, enttäuscht waren, wo Sie über eigene Fehler gestolpert sind, Menschen verloren haben. Manchmal ging eine Tür zu, da vermutet man, die geht nie wieder auf. Da wird sich nichts mehr ändern. Und die Traurigkeit liegt wie so ein alter Ölfilm auf unserer Seele. Man kann sie manchmal verdrängen, aber man kann sie nicht überwinden. Und dann horchen sie auf und dann lassen sie sich von Simeon mitnehmen. Jahrelang hat er gewartet auf den Trost Israels. Und jetzt weiß er, ich darf ihn mit meinen Händen umklammern. Jetzt ist er da. Und ich darf ihn haben. Und er ist bei mir. Und er bringt mir den Trost aus der Ewigkeit. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster, früh und spät. Vor einiger Zeit las ich von einem Postbeamten, der hatte die Aufgabe, sich um die Briefe zu kümmern, die nicht richtig adressiert waren. Und am Vormittag des Heiligen Abends saß er in seinem Büro, voller Traurigkeit. Sein kleiner Sohn war vor kurzem gestorben. Und dann fand er einen Brief von Kinderhand geschrieben, den er als geschrieben von seiner eigenen Tochter wiedererkannte. Die schrieb an den Weihnachtsmann am Nordpol. Klar, dass die Adresse nicht vollständig war. Und dann schrieb sie dort, lieber Weihnachtsmann, wir sind in diesem Jahr eine sehr traurige Familie. Du musst mir keine Geschenke machen, aber wenn du uns besuchst, möchte ich dich bitten, dass du meinem toten Bruder das Spielzeug mitnimmst und es ihm in den Himmel bringst. Ich werde alle seine Sachen in die Ecke neben den Kamin stellen. Aber könntest du vielleicht meinem Papa etwas bringen, damit er nicht mehr weinen muss? Ich habe gehört, wie er zu meiner Mutter gesagt hat, dass nur die Ewigkeit ihn heilen kann. Könntest du ihm vielleicht etwas Ewigkeit schenken? Schreibt die Kleine an den Weihnachtsmann. Die ganz tiefen Wunden, eine tiefe Wahrheit steckt da drin. Die ganz tiefen Wunden, die können wirklich nur aus der Ewigkeit geheilt werden. Da können wir Menschen mit unserem Trost noch so viel hin und her versuchen, das heilt nicht. Aber er ist der Trost, der Messias, Jesus. Und er kann uns trösten. Und jetzt gibt es diesen Ort, das ist kein Gedenkort, das ist keine Wallfahrtsstätte, wie manche an irgendein Grab gehen, um dort Trost zu finden, sondern es ist eine lebendige Person, zu der ich kommen darf, der ich mein Herz ausschütten darf und die mich tröstet. Und die mich tröstet in einer Weise, wie es kein Mensch jemals können würde. Aber nun fragen wir natürlich noch weiter, woher nimmt das Kind diese Kraft zum Trösten? Woher weiß ich, dass ich hier mehr bekomme als das übliche Trostflästerchen? Es gibt doch so viele, die ihren Trost anbieten. Woher wissen wir, ganz hart gefragt, woher wissen wir, dass Simeons Trost echt ist und nicht nur eine rührselige Selbsttäuschung? Woher wissen wir das? Die Antwort gibt er uns selbst in diesem Lobgebet, das dann aus ihm herausbricht, als er das Kind in den Armen wiegt. Ab Vers 29, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das ist es. Was ich hier zu sehen bekomme, das ist, das weiß er, das ist nicht nur ein niedlicher Wonneproppen, das ist nicht nur ein göttliches Trostpflaster, sondern es ist der Heiland Gottes, deinen Heiland, den du schickst. Und wörtlich steht hier sogar im Griechischen, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, also dein Heil, das du uns in diesem Sohn schickst. Das macht die Kraft und die Substanz dieses Kindes aus. Er bringt das Heil, er bringt die Rettung von Gott selbst. Wie viele Heilsbringer haben sich den Menschen angeboten? Wie viele unterschiedliche Vorstellungen von Heil geisterten durch die Geschichte? Aber Simon weiß, der hier, der bringt Gottes Heil, der bringt Gottes Nähe, der bringt Gottes Vergebung, der bringt Gottes Lösung gegen den Tod, gegen die Verzweiflung, gegen die Schuld, gegen die Hölle, gegen den Teufel. Er allein bringt Rettung. Und dieses Heil ist kein blasser Gedanke. Das Heil, das Gott bringt, ist keine Theorie und kein Konzept, sondern es ist eine reale Person, die Simeon in diesen Augenblicken in seinen alten Armen halten und umklammern kann. Das ist Gottes Heil. Und das macht Jesus so stark. Er ist der Heiland, der Retter. Und so ist die Weihnachtsgeschichte von Anfang an eine Rettungsgeschichte. Und Simeon sagt, dieses Kind ist der Einzige und der eine, der Gottes Heil auf die Welt bringt, der mein kaputtes Verhältnis zu Gott heil macht, der mich aus der verzweifelten Situation meiner Gottesferne, aus der dann folgt, dass ich auf dem Weg in die Hölle bin, dass ich aber auf diesem Weg auch schon allein bin ohne Gott, der mich da herausreißt. Er ist mein Heil und darum hat er die Kraft, mich zu trösten. Und wenn er sagt, du, ich mache alles gut in meinem Leben, dann macht er es wirklich gut. Dann heilt er meinen Schaden vom Grund auf. Dann nimmt er mein ganzes Leben in seine Hand. Das ist er. Und sehen Sie, wie das verquickt ist. Vers 29, du lässt deinen Diener in Frieden fahren, denn, es gibt einen Grund, denn meine Augen haben deinen Heil bzw. deinen Heiland gesehen, weil er da ist, weil er der Retter ist. Und darum sagt Simon, jetzt schauen Sie in Vers 29, er sagt, gewissermaßen, jetzt bin ich auch bereit zu gehen. Jetzt kann ich auch gehen, denn jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass alles gut wird. Jetzt ist er ja da, jetzt ist er ja gekommen. Natürlich auch die früheren Gläubigen durften getröstet sterben, weil sie wussten, er wird noch kommen und alles klar machen, auch wenn wir vorher sterben. Aber für Simeon ist es noch mal leichter, denn er weiß, er ist jetzt gekommen. Er ist jetzt da. Und alles das, was vom Messias gesagt ist, dass er sein Leben aufopfern wird, dass er für unsere Schuld bezahlen wird und so, all das wird jetzt kommen, das weiß Simeon. Es wird für alles gesorgt. Es wird alle meine Schuld beglichen. Und darum kann ich jetzt getrost gehen. Es kann mir nichts mehr passieren, denn Jesus ist gekommen. Alt und trotzdem getröstet. Aber dann, zum Schluss, bleibt Simeon nicht nur bei seiner persönlichen Situation stehen, sondern schauen Sie, im nächsten Augenblick schon, ich finde das so beeindruckend, im nächsten Augenblick schon richtet der alte Mann seinen Blick in die große, weite Welt. Da ist nichts von Selbstbezogenheit zu sehen. Nun gut, ich, Simeon, habe jetzt mein Schäfchen im Trockenen und nun sage ich arm und nun ist gut. Und jetzt sehen Sie hier bei ihm ein drittes Merkmal, in dem er uns zum Vorbild wird. Alt und trotzdem erwartungsvoll, alt und trotzdem getröstet und schließlich das letzte, alt und trotzdem missionarisch. Ich kenne viele alte Menschen, auch aus unserer Gemeinde, von denen ich das mit Freuden sagen würde, alt und trotzdem missionarisch. Alt, wir könnten auch sagen, und trotzdem weltoffen. Im Sinne von missionarisch. Simeon denkt nicht nur an sein eigenes Seelenheil, sondern schauen Sie, er denkt an sein ganzes Volk Israel und er denkt sogar darüber hinaus an die Heiden. Vers 31, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Auch Israel soll ihn loben und preisen, wenn sie an ihn zum Glauben kommen und durch ihn gerettet werden. Und dann sollen sie ihn loben. Das ist die große, große Perspektive, die Simeon hier bekommt. Und manchen in der Tempelöffentlichkeit, er hat das ja laut gebetet, dürfte der Atem gestockt haben von den Israeliten. Wir wissen doch, damals hegten die meisten Juden oder wenigstens sehr viele eine tiefe Feindschaft gegen die Heiden. Sie wollten den Messias für sich alleine haben. Es ist unser Messias. Und diese Heiden, diese Römer und alle, die mit ihnen paktieren, die haben ihn nicht verdient. Und außerdem bedrängen sie uns politisch. Das war ja auch so. Viel Feindschaft. Aber Simeon ist anders. Den meisten jüdischen Volksgenossen war Simeon viel zu offen, Tja, und den meisten unserer Zeitgenossen ist der alte Mann mit dem Kind viel zu eng. Sie sagen, warum soll einer für alle der Richtige sein? Warum einer für alle? Warum nicht im Iran Mohammed und in Deutschland Jesus? Warum kann man nicht Aufgabenteilung machen? Warum geht das nicht? Schon über dem Baby Jesus wird bezeugt, was bis heute für Aufsehen sorgt. Er ist der Einzige. Er ist der einzige Retter für alle Welt. Und wer immer Gottes Heil aus der Ewigkeit haben will, der kann, der darf an diesem Baby, das dann der große Retter wird, nicht mehr vorbeigehen. Wer immer mit dem echten, heiligen Gott versöhnt werden will, der braucht den einen. Ein Licht zu erleuchten, die Heiden, alle Völker und zum Preis deines Volkes Israel. So weit reicht die Perspektive. Und Simeon weiß, der ist jetzt da und jetzt ist alles in Ordnung. Und wie muss Simeon sich gefühlt haben in diesem Augenblick? Das Heil der Welt in meinen Armen. Das Heil der Welt schreit und zappelt in meinen Armen. Eine unglaubliche Situation. Er bringt den Trost. Und er kann alles. Er kann alles. Dieser eine kann Menschen retten, bei denen wir schon alle Hoffnungen aufgegeben haben. Er kann es. Und Hannah, jetzt kommen wir nochmal auf Hannah zu sprechen zum Schluss. Hannah war dafür ein wunderbares persönliches Beispiel. Und jetzt werden Sie merken, wie eine scheinbar unbedeutende Bemerkung plötzlich nochmal wichtig wird. Was steht hier über Hannah? Vers 36, sie war eine Prophetin, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Haben wir drüber weggelesen vorhin. Was war der Stamm Asser? Der Stamm Asser gehörte zu den verlorenen Stämmen Nordisraels. Das waren die Stämme, die 722 vor Christus deportiert worden waren nach Assyrien. Und dort hatten sie sich dann zerstreut. Und viele haben gesagt, es ist aus mit diesen Nordstämmen. Es sind verlorene Stämme. Sie werden nicht wieder gesammelt werden können. Es wird keiner von denen übrig bleiben. Und jetzt, Jahrhunderte später, taucht zum Beispiel diese Hannah auf. Aus dem Stamm Asser. Nicht verloren, nicht aufgegeben. Es gab offensichtlich Menschen aus diesen verlorenen Stämmen, die den Weg zurückgefunden hatten nach Israel, zurückgefunden nach Hause. Und sie wird ein Beispiel dafür, der Messias kann und wird uns wieder zu Gott nach Hause bringen. Er wird retten. Er wird trösten, wo wir nur stumm verzweifeln müssten. Und er wird den Tod, der für uns das dunkle letzte Loch ist, er wird den Tod zur Durchgangsstation machen. Und wo der gekommen ist, kann Simeon jetzt getrost gehen. Er kann nach Hause gehen, weil er weiß, es wird alles gut. Einer hat über ihn geschrieben, sein Herz ist jetzt gesättigt. So dass Simeon bereit ist, die Taue zu kappen, die ihn noch an diese Zeit binden. Er ist jetzt bereit. Denn Jesus ist Simeons Garant dafür, dass es einen Himmel gibt. Und Jesus ist Simeons Garant dafür, dass Simeon im Himmel dabei sein wird. Aber er ist noch nicht ganz fertig. Hier lesen wir Vers 33, dass die Eltern staunen und sich wundern, was da alles jetzt auf sie zukommt. Und wissen Sie, was jetzt gut vorstellbar wäre? Dass dieser alte Mann mit Tränen der Rührung den Eltern dieses Kind vorsichtig wieder zurückgibt, ja, dass er dem Pflegevater nochmal ehrfurchtsvoll die Hand schüttelt und sagt, ich wünsche euch alles Gute. Es wird ein guter Weg. Macht euch keine Sorgen. Ich freue mich für euch. Geht mit Gott, ihr Lieben. Aber die Begegnung ist eben noch nicht zu Ende. Einen letzten Satz hat Gott dem Simeon noch aufs Herz gelegt für die Eltern. Und glauben Sie mir, ich bin sicher, der Simeon hätte diesen Satz am liebsten verschwiegen. Weil er weiß, dass er damit der Mutter das Herz schwer machen wird. Und wie schön ist doch diese Situation, die ganze Euphorie, die ganze Rührung. Aber er muss es sagen. Und er sagt es, Vers 34 und 35. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Wissen Sie, das gehört auch zum missionarischen bei Simeon dazu. Missionarisch bedeutet einmal, dass ich einen Blick habe für die vielen Menschen, die Jesus ruft, die Heiden und die Juden, die Deutschen und die Iraner, die Nahen und die Fernen, er ruft sie alle. Aber missionarisch bedeutet auch, ich weiß um den Ernst dieser Entscheidung, um den es da geht. Und je klarer ein Mensch das weiß, dass sich an der Antwort auf Jesus ewige Verdammnis oder ewige Rettung entscheiden, je klarer einer das weiß, umso mehr Verantwortung spürt er für die Menschen, umso mehr liegen sie auf dem Herzen. Und Simeon weiß es, an Jesus werden sich die Geister scheiden. Und er weiß, welchen Schmerz das seiner Mutter schon in den ersten Jahren bereiten wird, wenn sie miterleben muss, was man mit ihrem Sohn macht, bis dahin, dass man ihn an dieses Kreuz nagelt. Und daran, wie die Menschen auf diesen Jesus reagieren, bis heute, daran wird man sehen, sagt Simeon. Was wird man daran sehen? Viele Herzen, Gedanken werden offenbar werden. Man wird sehen, was in ihrem Herzen ist. Das können wir oft verbergen, was in unserem Herzen ist. Wir können viel Schauspielerei betreiben. Wir können manches kaschieren und manches vorspielen. Aber an deiner Reaktion auf Jesus zeigt sich, was in deinem Herzen ist. Viele Menschen, Gedanken werden offenbar werden. An Jesus wird sich die Menschheit entzweien, sagt Simeon. Und das Kind in der Krippe wird die Welt spalten. Das Kind spaltet. Und das beginnt bereits in seinem eigenen Volk, aus dem er kommt. Vers 34, er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen. Jesus wird gnadenlos verfolgt werden. Und für die einen wird Jesus zum Fall werden. Sie werden an ihm scheitern. Sie werden ihm widersprechen. Und sie werden sich seinem Anspruch widersetzen oder sie werden ignorant über ihn hinweghören. Und das wird ihr Todesurteil sein, fallen. Und für die anderen wird Jesus zum Aufstehen werden, sagt er. Sie werden durch ihn das Leben finden, den Trost. Sie werden Gottes Kinder werden durch den Glauben an Jesus. Sie werden versöhnt werden mit Gott durch seine Vergebung. Und wissen Sie, das Wort, was hier für Aufstehen verwendet wird, ist das selbe Wort, was auch in dem Wort Auferstehen drinsteckt. Die einen werden durch ihn zu Fall kommen und die anderen werden durch Jesus auferstehen zum ewigen Leben. Und Simeon sagt den Eltern, darüber müsst ihr euch im Klaren sein. Mit diesem Kind wird euer Leben in ein unruhiges Fahrwasser hineinkommen. An eurem Kind werden sich die Geister entscheiden. Er wird härtesten Widerspruch erleiden. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, den Maria geboren hat und als dessen Adoptivvater dann Josef hinzugezogen wurde. Er wird härtesten Widerspruch erleiden. Das war es nicht, was Gott eigentlich mit Weihnachten wollte. Gott hat Weihnachten inszeniert. Wofür? Das steht vorher. Dass die Augen der Welt den Heiland sehen, dass der Rettungsruf Gottes laut erschallt, dass das Licht Gottes in der Welt für alle Völker deutlich wird. Das ist Gottes Plan. Aber die Art und Weise, mit der Menschen auf Jesus reagieren, wird eine tiefe Scheidung der ganzen Menschheit nach sich ziehen. Das geht schon beim Baby los. Sie wissen, Herodes ist der Erste, der sich an Jesus vergehen wird, aber beileibe nicht der Letzte. An Jesus werden sich immer die Geister scheiden. Und Jesus hat später gesagt, selbst gesagt, in Matthäus 10, ab Vers 34, dass dieser Riss sogar durch Familien hindurchgehen kann, wenn sie sich scheiden in ihrer Antwort auf Jesus. Und so mündet dieser Bericht über den alten Simeon am Ende in eine einzige Frage. Auf welcher Seite dieser Scheidung stehen Sie? Gehören Sie zu denen, die an Jesus scheitern, denen er zum Hinfallen wird, zum Stein des Anstoßes? Oder gehören Sie zu den anderen, die durch Jesus gerettet werden, die durch ihn zum ewigen Leben in Gottes ewiger Herrlichkeit geführt werden? Auf welcher Seite stehen Sie? Da kommt heraus, was in Ihrem Herzen ist. Sie können sich nicht enthalten. Es gibt bei dieser Wahl keine Enthaltung. Entweder wird Jesus dir zum Fall oder zum Aufstehen. Entweder Hölle oder Himmel. Kein dritter Weg. Und Simeon weiß, auf welcher Seite er steht. Und darum kann er Gott aus vollem Herzen loben. Darum kann er jetzt getrost dem Sterben entgegensehen, weil er weiß, alles wird gut. Der Himmel hat jetzt ein Loch bekommen. Jesus ist da. Er nimmt meine Schuld weg. Er bricht die grausame Macht des Todes. Und alle Traurigkeit, die es auf dieser Welt noch gibt, alle Traurigkeit, die in bestimmten Ausprägungen auch Simeon noch erfahren haben dürfte, wird bei ihm zur Ruhe kommen. Er ist mein Heil. Er ist mein Trost, der alte Mann und das Kind. Was für ein wunderbares Vorbild begegnet uns in diesem Simeon und auch in der Hanna. Ich denke, so können wir auf Weihnachten zugehen. Die beiden waren alt, und trotzdem erwartungsvoll. Sie waren alt und trotzdem getröstet, alt und trotzdem missionarisch. Und wissen Sie, wie quicklebendig einer mit Jesus lebt, das ist doch nicht eine Frage des Alters. Ich kenne so viele alte Menschen, die mir große Vorbilder und große Ermutiger sind, bis heute. Und bei Licht betrachtet können wir das Ganze auch umdrehen. Nicht alt und trotzdem, sondern alt und erst recht, sollten wir besser sagen. Alt und erst recht erwartungsvoll, weil die Alten nämlich Jesus und sein Wort umso länger kennen. Alt und erst recht getröstet, weil die Alten seine Hilfe schon so oft erfahren durften. Alt und erst recht missionarisch, weil man auf der Zielgerade des Lebens umso klarer sieht, dass nur Jesus bleibt, nur Jesus bleibt. Und darum lasst uns alle, egal ob alt oder jung, lasst uns so auf Weihnachten zugehen. Lasst uns einstimmen in das Loblied von Hanna und Simeon. Wir können so froh sein, dass wir Jesus haben. Amen.